Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Uticha Marmon, Jahrgang 1979, lebt in Hamburg, arbeitet als Dramaturgin, Lektorin, Produzentin von Hörspielen und Hörbüchern und als Autorin. Für ihr Kinderbuch »Mein Freund Salim« über einen syrischen Flüchtlingsjungen wurde sie mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet. Jetzt ist Uticha Marmons erstes Kinderbuch im Verlag Fischer Sauerländer erschienen, »Als wir Adler wurden«. Darin mutiert niemand zu Raubvögeln im eigentlichen Sinne, sondern die Adler sind eine Art Geheimbund, zu dem sich 5 Kinder, alle so um die 11 Jahre alt, zusammentun. Was als Kinderspiel beginnt, läuft allerdings irgendwann aus dem Ruder. Und darum geht es in »Als wir Adler wurden«. Ich habe Uticha Marmon telefonisch erreicht und sie gefragt, Frau Marmon, Sie erzählen aus Yanniks Perspektive und Yannick hat einen 17-jährigen Bruder, Bo. Dieser Bo stiftet die 5 jüngeren Kinder an, Adler zu werden. Worin genau besteht das?
Ja, das besteht tatsächlich darin, dass Bo seit einiger Zeit selber gerne Rollenspiele spielt, zwar in größerer Dimension, wie das Jugendliche ganz gerne mal machen, in Form von Live-Rollenspielen. Und Yannick und seine Freunde sind schon ganz, ganz, ganz lange von Bos Geschichten fasziniert und möchten das so gerne auch mal machen. Und jetzt gibt Bo als Geburtstagsgeschenk seinem kleinen Bruder mehr oder weniger die erste indirekte Spielanleitung an die Hand, dass die selber anfangen können, eine Art Live-Rollenspiel zu spielen. Und das sind die Adler, sagen die immer. Bo spezifiziert das nicht näher, sondern gibt ihnen eigentlich immer nur so Hinweise. Er sagt, man weiß nicht, ob die Adler gut sind oder böse. Man weiß nicht so genau, wo sie hergekommen sind. Und so entwickelt sich bei Yannick und seinen Freunden nach und nach ein Spiel, bei dem sie rausfinden müssen, sind sie selber die Adler oder spielen sie andere Figuren. In diesem Rollenspiel-Kosmos gibt es ja wahnsinnig viele Figuren, die man da dann einbinden könnte, Ritter, Waldläufer, wen auch immer. Und ja, so lässt Bo sie da quasi laufen und ist ein bisschen so der Spielführer, der Schweigende im Hintergrund, zu dem sie immer kommen können, wenn sie Fragen haben.
Diese Offenheit des Spiels, daraus entsteht später auch das Problem. Aber bleiben wir jetzt erst noch mal am Anfang des Buches. Parallel zu dieser Geschichte mit den Adlern gerät um die Kinder herum ja einiges in Bewegung. Und dazu muss man vielleicht das Umfeld kurz erklären. Die Kinder und ihre Familien, die wohnen in der Milchstraße, wie sie sie nennen. Das scheint so eine Art Mikrokosmos zu sein, der kaum Kontakt mit der Außenwelt hat. Was ist das für eine Welt?
Das ist tatsächlich ein Mikrokosmos. Es ist ein Straßenzug mit 2, 3 Parallelstraßen und einer Wendeplatte am Ende. Am Anfang der Straße gibt es eine Druckerei und ja, ganz viele der Bewohner, die leben hier schon in der 2. oder 3. Generation. Es ist dennoch immer mal wieder offen nach außen. Das ist eigentlich ein ganz freundliches Miteinander, was die da haben. Die kennen sich alle gut, die Kinder sind befreundet aus den verschiedenen Häusern. Man hilft sich gegenseitig. Ich will mal sagen, so fast ein bisschen wie so ein Bullerbü zu Beginn. Das ist so eine Straße, die es in allen möglichen Städten dieser Welt geben könnte, wo die Menschen einfach gut und gerne zusammenleben. Ja.
Und dann trübt sich dieses Bullerbü ein, in dem nämlich die Druckerei, die Sie erwähnt haben, der Hauptarbeitgeber der Menschen in der Milchstraße, mit Entlassungen beginnt. Und nicht nur das, für die Entlassenen werden dann andere zu geringeren Löhnen wieder eingestellt. Was ist das für ein Prozess, der dadurch in Gang gerät?
Ja, man merkt dann relativ schnell, dass das Gefüge, das so vermeintlich fest und stabil und gut war, aus den Fugen gerät, weil die Druckerei für die Menschen deiner Milchstraße so ganz selbstverständlich zum Leben gehört. Es gibt Passagen in dem Buch, wo auch beschrieben wird, wie das Geräusch dieser Fabrik, dieser Druckanlagen eigentlich immer so ein bisschen begleitend über der Straße hängt. Und als diese Entlassungen beginnen, sind die Menschen in sich erstmal erschüttert und stellen fest, dass da plötzlich Instabilität herrscht. Und diese Instabilität beginnt ganz schnell, wie das ganz oft so ist in unserer Gesellschaft, sich auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auszuwirken. Da gibt es dann zuerst mal die Entlassenen, die sich zu einer Art Protestbewegung versammeln. Es gibt aber auch die Menschen, die damit gar nicht in erster Instanz was zu tun haben, sondern Freunde von Entlassenen beispielsweise, die sich natürlich auch über die Prozesse eine Meinung bilden, weil das Ganze in so einem Mikrokosmos natürlich besprochen wird. Und darüber gibt es dann Streit und ja, die Menschen geraten immer mehr gegenüber ihren Freunden und ihren Familien, jeder Einzelne irgendwie in ein Ungleichgewicht. Und so droht dieses ganze gut funktionierende Gefüge nach und nach zu zerbrechen.
Es ist ja nicht nur so, dass Streit entsteht, sondern dass sich die, die entlassen worden sind, auch Sündenböcke suchen. Und die Nächstliegenden sind natürlich die, die neu eingestellt werden zu geringeren Löhnen. Das ist ja eigentlich dumm, denn damit werden nicht die eigentlich sich Schuldigen, die Druckerei und ihre Chefs bestraft, sondern nur die Menschen, die auch sehen müssen, wo sie bleiben. Was macht die Leute in Ihrem Buch so kurzsichtig, dass sie sich diese Sündenböcke suchen? Instabilität haben Sie schon gesagt, Wut, Rache, Angst. Was sind das da für Gefühle?
Also es ist im Grunde erstmal das Unverständnis und das geht einher mit einer großen Angst. Das ist im Grunde der Motor für alles, die Angst. Das ist der Motor für die Wut, die entsteht. Das ist der Motor für das Suchen von Sündenböcken. Und da ist es leider einfach bei uns Menschen oft so, dass man dann den naheliegendsten Sündenbock nimmt und gar nicht ein bisschen komplexer auf der nächsten Ebene mal guckt, weil es eben schneller geht und weil es einfacher ist. Und weil aber auch natürlich nicht jeder die Prozesse, die hinter so Entlassungen beispielsweise stehen, durchblicken kann, nimmt man dann das Erste, was vor Augen ist. Und das sind eben nun mal leider die, die neu eingestellt werden zu geringeren Löhnen. Und ganz dummerweise ist unter diesen Neueingestellten auch die Mutter von Yanniks bester Freundin Loni. Die wohnen aber auch schon ganz lange in der Milchstraße und gehören eigentlich in diesen Mikrokosmos mit rein.
Und damit kommt das Misstrauen und die Missgunst, die unter den Erwachsenen schon länger herrschen, dann langsam auch bei den Kindern an. Bevor wir gleich eine Passage aus dem Buch hören, Frau Marmon, in Ihrem Buch haben die Kinder mehr gesunden Menschenverstand als die Erwachsenen.
Ja, zum Teil. Also erstmal ja, ich will damit aber keine Klassifizierung vornehmen, von wegen Kinder sind die besseren Menschen. Es ist aber einfach so, meiner Erfahrung nach, dass Kinder ganz oft erstmal mehr aus dem Bauch heraus agieren als Erwachsene. Und bei Kindern ist das Gefühl für was ist gerecht und was ist ungerecht ganz stark ausgeprägt. Das ist vor allem für Yannick ganz stark der Antrieb, dass er sagt, da das eben bei den Kindern auch ankommt und auch vor Loni dann hinterher nicht Halt macht, diese Repressalien oder diese Haltung gegenüber den vermeintlich Schuldigen, hat Yannick ganz stark den Gewissenskonflikt, dass er sagt, das ist ungerecht. Und daraus entspinnt sich dann wiederum auch der Konflikt unter den Kindern. Insofern, die nehmen auch viel auf von den Erwachsenen, was ihnen erzählt wird.
Und es dauert ein bisschen länger, bis die Konflikte dann auch unter Ihnen ausbrechen. Sie waren so nett, Frau Marmon, eine Passage einzulesen vorab, in der deutlich wird, wie sich die Fronten zwischen den Erwachsenen dann schließlich auch durch die Adlergruppe der Kinder ziehen. Und zwar, die Loni haben Sie schon eingeführt, die Tochter von einer Frau, die jetzt in der Druckerei angestellt wurde. Auf der anderen Seite ist Elias der, der sich am stärksten auf die Manipulationen von Bo einlässt, also von Yanniks älterem Bruder. Wir hören die Passage jetzt einmal kurz.
Ich weiß nicht. Manche sagen, deine Mutter, was ist mit meiner Mutter? Fragte Loni scharf. Elias zuckte mit keiner Wimper. Deine Mutter hätte Schwierigkeiten, klar zu trennen, welche die gute Seite ist und welche nicht. Elias hielt inne und betrachtete Loni. Dabei wirkte er fast neugierig, als wäre Loni etwas, das er erforschen müsste. Ach, ist das so? Fragte Loni trocken. Sie nahm sich zusammen, das war nicht zu übersehen. Was sagen die denn noch so? Na ja, Elias ließ sich Zeit mit der Antwort. Sie sagen, es wäre ja auch kein Wunder, dass sie auf der falschen Seite steht. Deine Mutter ist schließlich auch nicht von hier. Yannick schnappte nach Luft. Hast du sie noch alle? Leute, jetzt streitet euch doch nicht, sagte Pina. Doch Elias ignorierte sie. Er grinste, als hätte er einen guten Witz gemacht. Ich erzähle ja nur, was so geredet wird.
Eine Passage aus »Als wir Adler wurden« von Uticha Marmon. Frau Marmon, ich kann ja auch nichts dafür, dass eine Ausrede, die in Ihrem Buch oft verwendet wird. Woran fehlt es bei den Figuren in Ihrem Buch, damit die Lage nicht eskaliert?
Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass keiner mal für einen Moment innehält und sich die Sache wirklich überlegt und ja den Schritt zurück macht und aus seiner eigenen, um jetzt mal das Bild der Adler zu nehmen, eine Vogelperspektive einzunehmen. Und das ist ihnen allen aus ihrer eigenen Angst heraus nicht möglich, weswegen sich das immer mehr aufschaukelt. Und dann wird der Mikrokosmos, der vorher so schön war, natürlich auch zum Problem, weil der Blick über den Tellerrand heraus in so einem Mikrokosmos noch schwieriger wird. Und man nur noch unmittelbar reagiert auf das Agieren der anderen. Es gibt dann irgendwie aus dieser Spirale schlecht noch die Möglichkeit rauszutreten, ohne selbst Opfer von der ganzen Dynamik zu werden.
Frau Marmon, Ihr Buch ist ja eine Parabel auf das Erstarken von Gruppen, die andere ausgrenzen. Der Verlag schreibt sogar explizit, es gehe um das Entstehen faschistoider Bewegungen. Aber zum Glück liest sich Ihr Buch nicht wie ein politisches Handbuch, sondern das ist wirklich ein packendes Stück Literatur. War das beim Schreiben eine große Herausforderung, dass das Thema nicht die Geschichte überlagert?
Ja, auf jeden Fall. gerade bei Kinderbüchern ist es ja ganz wichtig, dass es für die Kinder spannend bleibt. Ich will keinen Zeigefinger in die Höhe strecken beim Schreiben. Ich möchte den Kindern was mitgeben, worüber sie nachdenken können. Und die Eltern der Kinder haben gerade in unseren Zeiten, auch gerade zu diesem Thema, mit der wachsenden Rechtsgewandtheit in unserer Gesellschaft, zumindest teilweise, haben die Eltern meistens eine Haltung. Und die Kinder übernehmen schnell die Haltung der Eltern oder finden sich in einer Situation wieder, wo sie es schwer haben, eine eigene Haltung zu entwickeln, weil sie von ihren Eltern sehr viel hören, weil sie aber auch von Mitschülern sehr viel hören. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, in meinen Geschichten und eben auch in dieser besonders, die Position zu wechseln und mal bei dem einen zu sein gedanklich, mal bei dem anderen stärker zu sein gedanklich, um so rauszufinden für sich, was fühlt sich denn für mich richtig an gedanklich.
Frau Marmon, Sie schreiben ja nicht zum ersten Mal über ein gesellschaftlich relevantes Thema. Hat der Erfolgszug der AfD bei Ihnen das Bedürfnis ausgelöst, diesmal über extreme Bewegungen zu schreiben?
Das kann ich nicht uneingeschränkt mit Ja, aber auf gar keinen Fall mit Nein beantworten. Das ist ein Prozess. Alleine durch die Tatsache, dass ich mich davor mit meinem Freund Salim, also ich würde mal sagen, als letztes sehr stark gesellschaftlich geprägtes Thema mit der Flüchtlingskrise beschäftigt habe oder eben mit dem Thema, wie ist das denn für Kinder, wenn die fliehen müssen, bin ich natürlich auf dieser Fährte schon drauf gewesen. Ich für mich bin unglaublich großer Verfechter und es gibt für mich überhaupt keine Diskussion darüber, dass unsere Demokratie fantastisch ist und dass es alles gilt, diese demokratischen Strukturen, die wir haben, diese Grundordnung und diese Gedanken- und Meinungsfreiheit zu erhalten. Ich betrachte aber mit ganz großer Sorge, was da gerade passiert und dass eben genau dieses, was ich im Kleinen in der Milchstraße zeige, in dem Buch oder versuche zu zeigen, wie schnell es geht, dass die Falschen zu Sündenböcken gemacht werden, die für Entwicklungen in der Gesellschaft gar nichts können, dass ich das durchaus auch im Großen beobachte. Und da ist es mir ganz wichtig gewesen, einfach dieses Thema aufs Tapet zu bringen, weil das hängt ja alles zurzeit politisch sehr stark zusammen. Es darf auf gar keinen Fall meiner Meinung nach in die falsche Richtung zurzeit weitergehen. Und ich hoffe, dass ich auch mit diesem Buch wieder viel in Schulen gehen kann und mich mit den Kindern einfach darüber unterhalten kann, was sie umtreibt, was sie wissen möchten, um in ihnen weiter zu bestärken oder überhaupt zu bestärken, dieses Verständnis dafür, also was Demokratie einfach Tolles ist und was diese Weltoffenheit, die wir haben in unserem Land, was für ein Gut das ist und dass das eben keineswegs selbstverständlich ist und dass man das schützen muss.
Uticha Marmon über ihren Kinderroman Als wir Adler wurden. Er ist bei Fischer Sauerländer erschienen. Altersempfehlung ab 9 Jahren. Und ein Hörbuch gibt es auch bei Argon Sauerländer, gelesen von Wolfram Koch.